Ja, hallo Kirsten, es ist wirklich ganz, ganz toll, dass du hier so spontan den Weg ins Studio gefunden hast. Du bist ja direkt aus Kassel eigentlich gekommen oder aus der Gegend von Kassel. Wir haben endlich mal eine Märchenerzählerin, die direkt eigentlich auch so ein bisschen von der Quelle kommt. Ja, da werden wir auch noch drüber sprechen. Aber wir werden erstmal darüber sprechen, woher du jetzt gerade gekommen bist, um dann ins Kultradiostudio zu kommen.
Ja, es war einmal gerade erst heute Morgen, da saß ich noch in der Universität der Künste und mit etwa 50 Teilnehmern haben wir den Verband der Erzählerinnen und Erzähler gegründet.
Das ist ja eine tolle Sache. Was macht denn der Verband der Erzählerinnen und der Erzähler? Die erzählen sich dann sehr viel auf jeden Fall.
Ja, so war es in der Tat, aber es geht vor allem darum, in diesem Verband die Erzählenden, die deutschsprachigen Erzählenden aus den unterschiedlichen Ländern, wie zum Beispiel auch Österreich, Schweiz, Belgien, den Niederlanden, zusammenzuschließen und gemeinsam die mündliche Erzählkunst voranzubringen und bekannter zu machen.
Ja, das ist eine tolle Sache, weil es gibt ja eben die vielen Erzähler und jeder erzählt so vor sich hin und kann vielleicht auch gerade davon leben oder auch nicht leben und so. Und das nehmt ihr auch so ein bisschen dann in die Hand oder wie geht das? Dass die Erzähler zum Beispiel Aufträge kriegen oder leichter, wenn sie in dem Verband sind, oder?
Also ich denke, das wird jetzt vielleicht nicht unbedingt das große Thema sein, aber es geht schon darum, dass innerhalb dieses Zusammenschlusses der Erzähler die Erzählkunst insgesamt auch bekannter gemacht werden kann, dass die Tradition des mündlichen Erzählens eben bekannter wird. Und meiner Erfahrung nach ist es ja so, je mehr Erzähler erzählen, umso mehr Leute lernen das Erzählen kennen und lieben und umso mehr werden es auch zu schätzen wissen und eben dann auch Erzähler buchen. Und ich glaube, da greift eins ins andere.
Ja, das ist eine ganz wichtige Sache, denn das ist ja auch wirklich sehr seltsam, wie wir hier das Radio begonnen haben als Märchenradio. Da hatten wir das am Anfang doch ganz anders vor. Wir wollten so, ja, ein bisschen Märchen einlesen lassen. Dann hatten wir auch so Hörspiele, dann hatten wir eingelesene, fertig produzierte Lesungen von Märchen und so weiter. Und dann fingen wir auf einmal an, und das wusste ich gar nicht, wie viele Erzähler das hier in Berlin und Brandenburg gibt. Ja, das ist wirklich fantastisch, ja. Und da ist natürlich eine Tradition, eine Kultur, die da fortgeführt wird und die natürlich auch erstmal von vielen noch nicht so im Bewusstsein ist, ja, eben gegen das Fernsehen anzuschwatzen, ist doch ein bisschen schwierig. Und das wäre dann quasi die Aufgabe. Damit ja auch für uns sehr wichtig, das Märchen voranzutreiben und auch in dieser Erzählkultur zu lassen, ja, also nicht irgendwie aufgemotzt oder so als Zeichentrickfilm oder so, sondern eben, ja, da komm ich nämlich gleich darauf, wie du nämlich die Märchen erzählst. Das hat mich sehr beeindruckt. Also ich kenne dich ja seit jetzt gerade erst persönlich, aber ich habe natürlich auf die Webseite geguckt und da finde ich sehr, sehr fantastisch, dass du, also jedenfalls kommst du mir so vor, bitte korrigiere mich sofort, wenn ich da falsch bin, dass du da kleine Inszenierungen aus deinem Erzählen machst. Du erzählst alleine. Du hast verschiedene, so habe ich das gesehen, Kostüme an. Also ein Kostüm, höchstwahrscheinlich für ein Märchen. Und dann hast du verschiedene Requisiten da und erzählst dann das Märchen. Sehr eigenartig. Also es gibt ja die Märchenerzähler, die ich sonst so kenne, die erzählen das vielleicht dann nüchterner oder vielleicht mit einem Schleier drumherum, aber nicht so als so richtige Inszenierung. Und du machst das als Inszenierung.
Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Inszenierung ist, so würde ich es nicht nennen. Es ist so, dass in dem Moment, wo ich ein Märchen erzähle, ich das Märchen bin. In allen Facetten. Ich bin der Ort, an dem es stattfindet. Ich bin jede Person, die in diesem Märchen vorkommt und bringe das rüber im Erzählen. Allerdings ist es schon so, dass ich nicht so viel Wert auf Kostüm und Deko lege. Also ich kann mit meinem Erzählen eigentlich an jedem Ort, in jeder Kleidung kann ich erzählen. Ich mache das auch sehr viel. Ich nutze das auch viel für Wanderungen. Und ich glaube, das Besondere an meinem Erzählen ist eher, dass ich die Bilder in den Köpfen der Zuhörer entstehen lasse. Und das ist ja auch also mein Motto, dass zum Leben erweckte Worte schicken die Fantasie auf Reisen. Und ich denke, das ist nicht gelogen.
Mhm. Gut, und da werden wir natürlich nachher auch noch die Webseite von dir verraten, wie man mit dir in Kontakt tritt. Nochmal ganz kurz, auch die Webseite, gibt es schon eine Webseite von diesem Erzählerverband?
Noch nicht, die ist gerade in Arbeit. Ich hätte sie jetzt gerne gesagt, aber ich denke, dass der Verband sich sicherlich freut, wenn der eine oder andere Vertreter einfach dann auch zu einer Sendung mal dann direkt was sagen kann. Und bis dahin ist sicherlich auch die Homepage fertig und mhm. dass man da auch mehr drüber sagen kann.
Mhm. Sehr schön, auf jeden Fall. Das interessiert uns natürlich brennend und das interessiert natürlich bestimmt auch die vielen Erzähler, die hier aus- und eingehen. Jetzt machen wir noch ein bisschen Musik. Ich habe dich ja eigentlich gefragt, so wir haben ja nur ganz kurz per Mail Kontakt gehabt, was für Musik du möchtest. Du hast nicht reagiert, weil du andere Sachen im Kopf hattest oder was weiß ich. Und deswegen habe ich für dich Kinderlieder ausgesucht und zwar in ganz verschiedenen Varianten und ja, also und als erstes davon habe ich Ein Männlein steht im Walde, das kennt man, ja? Ja? Magst du Kinderlieder?
Ja, da ich ja von meiner Herkunft her Erzieherin bin und auch viele Jahre im Kindergarten gearbeitet habe, kann ich Kinderlieder okay. ganz gut leiden.
Gut, pass auf, und wir machen jetzt das Kinderlied und willst du dann gar dein erstes Märchen erzählen?
Ja, das könnte ich direkt tun.
So, und jetzt fangen wir einfach an mit dem ersten Märchen, Kirsten. Leg los!
Es waren einmal zwei Brüder, die dienten beide als Soldaten und war der eine reich, der andere arm. Da wollte der Arme sich aus seiner Not helfen, zog den Soldatenrock aus und ward ein Bauer. Also grub und hackte er sein Stückchen Acker und säte Rübsamen. Der Samen ging auch auf, und es wuchs da eine Rübe. Die ward groß und stark und zusehends dicker und wollte gar nicht aufhören zu wachsen, so daß sie eine Fürstin aller Rüben heißen konnte, denn nimmer ward so eine gesehen und wird auch nimmer wieder gesehen werden. Zuletzt, da war sie so groß, dass sie einen ganzen Wagen anfüllte und zwei Ochsen daran ziehen mussten, und der Bauer wusste nicht, ob es sein Glück oder sein Unglück sein sollte. Endlich dachte er, »Verkaufst du sie? Was wirst du Großes dafür bekommen? Und willst du sie selber essen? So tun die kleinen Rüben denselben Dienst. Am besten ist's, du bringst sie dem König und machst ihm eine Verehrung damit.« Also lud er sie auf seinen Wagen, spannte zwei Ochsen davor, brachte sie zum Hof und schenkte sie dem König. Der König betrachtete die Rübe. »Was ist das für ein seltsames Ding? Mir ist ja schon viel Seltsames vor die Augen gekommen, aber so ein Ungetüm noch nicht. Aus was für Samen mag die gewachsen sein? Oder dir gerät's allein und du bist ein Glückskind?« Der Bauer schüttelte den Kopf. »Nein, ein Glückskind bin ich nicht. Nur ein armer Soldat, der, weil er sich nicht mehr nähern konnte, den Soldatenrock auszog und an den Nagel hing. Ich hab auch noch einen Bruder, der ist reich und euch, Herr König, auch wohl bekannt. Ich aber, weil ich nichts habe, bin von aller Welt vergessen.« Da empfand der König Mitleid mit ihm. »Deiner Armut sollst du überhoben und von mir reich beschenkt werden, so dass du wohl deinem reichen Bruder gleichkommst.« Also schenkte er ihm eine Menge Gold, Äcker, Wiesen und Herden und machte ihn steinreich, so dass der Reichtum des anderen Bruders gar nicht konnte damit verglichen werden. Als dieser hörte, was sein Bruder mit einer einzigen Rübe erworben hatte, beneidete er ihn und er sann hin und her, wie er sich auch ein solches Glück zuwenden könnte. Er wollte es aber noch viel gescheiter anfangen, nahm Gold und Pferde und brachte sie dem König und dachte nicht anders, als dieser würde ihm ein noch viel größeres Gegengeschenk machen, denn hätte sein Bruder so viel für eine einzige Rübe bekommen, was würde es ihm da für so schöne Dinge nicht alles tragen? Der König nahm das Geschenk und sagte, dass er ihm nichts wüsste wiederzugeben, das besser und seltener wäre als die große Rübe. Da musste der Reiche seines Bruders Rübe auf seinen Wagen laden und nach Hause fahren lassen. Daheim wusste er nicht, an wem er seinen Ärger und Zorn auslassen sollte. Bis ihm böse Gedanken kamen und er beschloss, seinen Bruder zu töten. Er gewann Mörder, die mussten sich in einen Hinterhalt stellen und darauf ging er zu seinem Bruder. »Lieber Bruder, ich weiß einen heimlichen Schatz, den wollen wir miteinander heben und teilen.« Der andere ließ sich's gefallen und ging ohne Arg mit. Als sie aber hinauskam, da fielen die Mörder über ihn her, banden ihn und wollten ihn an einen Baum hängen. Und indem sie eben darüber waren, erscholl aus der Ferne lauter Gesang und Hufschlag, so dass ihnen der Schrecken in die Glieder fuhr, sie Hals über Kopf ihren Gefangenen in den Sack steckten und an einem Ast an den Baum hinaufwandten und die Flucht ergriffen. Der oben aber arbeitete so lang, bis er ein Loch im Sack hatte, wodurch er den Kopf stecken konnte. Wer aber des Wegs kam, war nichts als ein fahrender Schüler, ein junger Geselle, der fröhlich sein Lied singend auf der Straße durch den Wald daherritt. »Ich denke, was ich will und was mich beglückt, doch alles in der Still, und wie es sich schicket, mein Wunsch, mein Begehren kann niemand verwehren, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.« Wie der oben nun merkte, dass unter ihm einer vorbeiritt, rief er: »Sei mir gegrüßt zu guter Stunde!« Der Schüler sah sich um. »Wer ruft mir?« »Erhebe deine Augen, ich sitze hier oben im Sack der Weisheit. In kurzer Zeit habe ich große Dinge gelernt, dagegen sind alle Schulen ein Wind. In nicht langer Zeit, da werde ich ausgelernt haben, herabsteigen und klüger sein als alle Menschen. Ich verstehe die Gestirne und Himmelszeichen, das Wehen aller Winde, den Sand im Meer, Heilung der Krankheit, die Kräfte der Kräuter, Vögel und Steine. Wärst du einmal darin, du würdest fühlen, was für Herrlichkeit aus dem Sack der Weisheit fließt.« Wie der Schüler das hörte, erstaunte er. »Gesegnet sei die Stunde, wo ich dich gefunden habe. Könnte ich nicht vielleicht auch ein bisschen in den Sack kommen?« »Auf eine Zeit will ich dich wohl einlassen, für Lohn und gute Worte. Aber du musst doch noch eine Stunde warten. Es fehlt ein Stück, das ich erst lernen muss.« Als er eine Weile gewartet hatte, da ward ihm die Zeit lang und er bat, dass er doch möchte endlich eingelassen werden. Sein Durst nach Weisheit wäre gar zu groß. Da tat er oben, als gäbe er endlich nach. »Damit ich aus dem Haus der Weisheit heraus kann, musst du den Sack am Strick herunterlassen, so sollst du eingehen.« Der Schüler ließ also den Sack am Strick herab, band ihn auf und befreite ihn. Dann wollte er selber in den Sack einsteigen. »Zieh mich schnell hinauf!« »Halt, so geht's nicht an.« Der Bauer packte den Schüler am Genick und steckte ihn kopfüber in den Sack. Dann band er ihn zu und zog den Jünger der Weisheit am Strick baumwärts. Dann schwängelte er ihn in der Luft. »Wie steht's, mein lieber Schüler? Sieh, schon fühlst du, wie dir die Weisheit kommt und machst gute Erfahrung. Sitz also fein ruhig, bis du klüger wirst.« Dann schwang er sich auf des Schülers Pferd und ritt davon. Er schickte aber nach einer Stunde jemand, der ihn wieder herablassen musste.
Jetzt habe ich mich hier runtergepegelt, ja, weil ich nicht, ich musste nämlich ein paar Mal lachen, ja, damit man das nicht hört. So, das war also jetzt das Märchen, ja, und das war ein Grimms Märchen, haben wir hier noch nie gehört, und das hieß?
Die Rübe.
Genau, sehr, sehr schön, und man merkt eben, du kommst aus einer ganz anderen Tradition wieder, als wir es hier sonst so haben, hatten und so weiter, nämlich aus der Kasseler Tradition, sage ich mal, weiß ich nicht, ob das stimmt, ja. Wir machen jetzt mal nochmal Musik und dann sprechen wir ein bisschen darüber, ja, machen wir das? Ja, Kirsten, das Märchen eben, das ist für mich ja auch so ein Beispiel, dass die wirklich von ganz, ganz alt herkommen, ja, es geht um Weisheit, ja, das ist der größte Schatz, ja. Wie findest du deine Märchen, wie hast du das zum Beispiel gefunden, gibt es da so Findungsprozesse?
Also, ich habe eher das Gefühl, die Märchen finden mich. Ich habe, seitdem ich Märchen erzähle, und das sind nun schon ein paar Jahre, habe ich natürlich auch immer so eine Art To-Do-Liste gehabt, dass ich so dachte, ach, und das Märchen hätte ich gerne noch und das und das. Und dann kamen mir oft ganz andere Märchen dazwischen. Und ein interessantes Erlebnis zum Beispiel, ein Märchen, das ich jetzt, also von Grimm beispielsweise, das ich eigentlich nie lernen wollte, war Hänsel und Gretel. Weil man oft denkt man halt, ja, Hänsel und Gretel, das kenne ich. Da gehen zwei Kinder, werden im Wald ausgesetzt und dann treffen sie da eine Hexe und irgendwie so, man, das ist irgendwie so ein Klassiker. Und das wäre nie was gewesen, womit ich mich beschäftigt hätte, dachte ich. Und dann rief ein Kindergarten mich an und sagte, ja, Frau Stein, wir haben da irgendwie ein Fest und könnten Sie vielleicht kommen? Und wir hätten gerne, dass sie Hänsel und Gretel erzählen. Dann habe ich wirklich noch mit allen Mitteln probiert, diese Kindergartenleiterin davon zu überzeugen, dass andere Märchen doch viel schöner wären. Und das waren vor allen Dingen auch Märchen, die schon in meinem Repertoire waren. Und sie sagte, nein, also sie hätten gerne Hänsel und Gretel. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, okay, dann soll das wohl so sein, und habe mich dann mit Hänsel und Gretel befasst und war sehr, sehr, sehr erstaunt, wie viel eigentlich in diesem Märchen steckt. Und mittlerweile liebe ich es, ich erzähle es gerne. Und ja, und da habe ich so gemerkt, es geht nicht darum, dass ich die Märchen aussuche, sondern es gibt einfach bestimmte Momente im Leben, und da kommen die Märchen zu einem. Ja, und dann sind sie dran.
Und du hast ja dann, also ich habe ja ganz kurz mal so auf deiner Webseite da ein bisschen rumgesurft, ja, bin da rumgesurft und habe dann eben gesehen, dass du da auch aus Hänsel und Gretel ja auch noch so eine andere Geschichte gemacht hast, wo du bei den jungen Unternehmerinnen oder so aufgetreten bist. Wie ist das
noch? Der Auftritt kommt noch. Was Hans nicht kann, schafft Gretel. Und da geht es einfach darum, dass es ist ein Treffen der hessischen Unternehmerinnen, und dass einfach Unternehmerinnen sind starke Frauen. Und die haben ihren Weg zu machen. Und da gibt es einfach ganz viele Märchen auch, die aufzeigen, wo und wie Frauen eben auch ihren Weg gemacht haben. Sei es durch Outsourcing oder sei es dadurch, dass sie ja eben Aufgaben delegiert haben, dass sie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren, dass sie einfach eine mit allem Mut eine Prüfung durchgestanden haben. All das sind märchenhafte Unternehmungen, und ja, dann dachte ich, der Titel passt eigentlich ganz gut, denn gerade in den Grimmschen Märchen kommen ja eigentlich keine Namen vor. Man kennt halt Hans und Grete, Hänsel und Gretel, und so kam es dann zu diesem Titel.
Das heißt also, du lebst mit dem Märchen und du lebst im Märchen. Sehr märchenhaft eigentlich. Du lebst ja auch, dann kann man sagen, vom Märchen. Also du wirst ja als Märchenerzählerin engagiert. Kann man davon leben? Also auch noch in Kassel. Also ich meine, ja, also in Berlin ist ja immer so ein komisches Pflaster, ja. Da gibt's ja dann immer noch irgendwelche Gelder für irgendwelche Leute oder so. Aber ich weiß nicht, wie geht das in Kassel?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. ich fühle mich in Kassel noch ein bisschen als Pionierin. Eben das, was ich mache, eben dieses Spezielle, diese mündliche Erzählkunst bekannter zu machen. Es gibt nicht so viele Erzähler in Kassel und nicht so viele Erzählkunstveranstaltungen momentan. Das darf sich gerne ändern. Und es ist aber schon so auch, dass ich den einen oder anderen Auftritt in Kassel habe und dass ich davon leben kann. Es ist nicht immer ganz leicht. Ich führe ein durchaus märchenhaftes Leben, was heißt, ich gehe mindestens einmal im Monat durch den Mangel, durch die Prüfung, komme aber auch immer wieder bei der Hochzeit an.
Ach, schön.
Und,
gut gesagt.
Nehme mir die Märchen da auch immer als großes Vorbild und oft auch als Trost oder als, als Mutmacher, da weiter durchzugehen und eben für meine Berufung, denn mein Beruf ist wirklich meine Berufung, ja, weiter einzustehen und ja, das weiter voranzubringen.
Was meinst du mit dem märchenhaften Leben? Also ein sehr, sehr einfaches, bescheidenes Leben. Es geht ja also ohne Quatsch. Also, und das ist ja vielleicht etwas, was wir eigentlich alle verlernt haben. Es geht ja in den Märchen auch darum, auch ein armes Leben zu führen und dabei sehr reich zu sein.
Ja, das könnte man jetzt im Moment durchaus so beschreiben, wobei ich mir sicherlich gern auch den einen oder anderen Luxus mal gönnen würde und es auch ab und an tue, wenn es drin ist. Aber wir sind natürlich durch die Märchen einfach auch, also wir Erzähler, durch das Erzählen und durch diese Gabe, anderen Freude zu bereiten mit dem Erzählen, alleine dadurch schon sehr bereichert und reich.
Mhm.
Und das ist etwas, dass ich nicht eintauschen möchte.
Ja, wir müssen ein bisschen immer auf die Zeit gucken. Du willst ja noch auf jeden Fall hoffentlich zwei Märchen erzählen. Wollen wir jetzt erstmal nochmal Musik machen? Ja, ne? So ein bisschen zum Durchpusten. Und dann erzählst du dein zweites Märchen. Dann wollte nämlich, wir haben hier auch noch einen anderen Gast, du wolltest auch noch eine Frage stellen. Okay, die kommt dann auch nach dem nächsten Märchen dann.
Es war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen. Und die Mutter mochte sagen, was sie wollte, sie konnte es nicht dazu bringen. Endlich übernahm die Mutter einmal Zorn und Ungeduld, dass sie ihm Schläge gab, worüber es laut zu weinen anfing. Nun fuhr gerade die Königin vorbei, und als sie das Weinen hörte, ließ sie anhalten, trat in das Haus und fragte die Mutter, warum sie ihre Tochter schlüge, dass man draußen auf der Straße das Schreien hörte. Da schämte sich die Frau, dass sie die Faulheit ihrer Tochter offenbaren sollte. »Ich kann sie nicht vom Spinnen abbringen. Sie will immer und ewig spinnen, und ich bin arm und kann den Flachs nicht herbeischaffen.« »Ach, ich höre nichts lieber als spinnen und bin nicht vergnügter, als wenn die Räder schnurren. Gebt mir eure Tochter mit ins Schloss, ich habe Flachs genug, da soll sie spinnen, so viel sie Lust hat.« Die Mutter war es von Herzen gern zufrieden, und die Königin nahm das Mädchen mit. Als sie in das Schloss kam, da führte sie es hinauf zu drei Kammern, die lagen von unten bis oben voll vom schönsten Flachs. »Nun spinne mir diesen Flachs, und wenn du's fertig bringst, so sollst du meinen ältesten Sohn zum Gemahl haben. Bist du gleich arm, so achte ich nicht darauf, dein unverdrossener Fleiß ist Ausstattung genug.« Das Mädchen erschrak innerlich, denn es konnte den Flachs nicht spinnen und wär's 300 Jahre alt geworden und hätte jeden Tag von Morgen bis Abend dabei gesessen. Wie es allein war, da fing es an zu weinen und saß so 3 Tage lang, ohne die Hand zu rühren. Am 3. Tage kam die Königin. Und als sie sah, dass noch nichts gesponnen war, verwunderte sie sich. Das Mädchen entschuldigte sich aber damit, dass es aus großer Betrübnis über die Entfernung aus seiner Mutter Hause noch nicht hatte anfangen können. Das ließ sich die Königin gefallen, sagte aber beim Weggehen, »Morgen musst du mir anfangen zu spinnen.« Wie das Mädchen nun allein war, Da wusste es sich weder zu raten noch zu helfen und trat in seiner Betrübnis vor das Fenster. Da saß drei Weiber herkommen. Davon hatte die erste einen breiten Platschfuß. Die zweite hatte eine so große Unterlippe, dass sie ihr über das Kinn herunterhing. Und die dritte hatte einen breiten Daumen. Die traten vor das Fenster und fragten das Mädchen, was ihm fehlte. Es klagte ihnen seine Not und da trugen sie ihm ihre Hilfe an. »Willst du uns zu deiner Hochzeit einladen? Dich unserer nicht schämen, auch deine Basen heißen und an deinen Tisch setzen? So wollen wir dir den Flachs wegspinnen und das in kurzer Zeit.« »Von Herzen gern! Kommt nur herein und fangt gleich die Arbeit an!« Da ließ es die drei seltsamen Weiber herein, machte in der ersten Kammer eine Lücke, wo sie sich hinsetzten und ihr Spinnen anhuben. Die eine zog den Faden und trat das Rad. Die zweite netzte ihn und die dritte drehte ihn und schlug mit dem Finger auf den Tisch. Und so oft sie schlug, fiel eine Zahl Garn zur Erde und das war aufs Feinste gesponnen. Vor der Königin verbarg sie die drei Spinnerinnen und zeigte ihr, so oft sie kam, die Menge des gesponnenen Garns, so dass diese des Lobes kein Ende fand. Als die erste Kammer leer war, da ging es an die zweite, endlich an die dritte, und die war auch bald aufgeräumt. Da verabschiedeten sich die drei Spinnerinnen von dem Mädchen. »Vergiss nicht, was du uns versprochen hast. Es wird dein Glück sein.« Wie das Mädchen der Königin die drei leeren Kammern und den großen Haufen Garn zeigte, da ließ sie gleich die Hochzeit ausrichten, und der Bräutigam freute sich, dass er eine so fleißige und geschickte Braut bekäme, und lobte sie gewaltig. Da bat das Mädchen: »Ich habe drei Basen, und da sie mir viel Gutes getan haben, so wollte ich sie nicht gern in meinem Glück vergessen. Erlaubt doch, dass ich sie zu der Hochzeit einlade und dass sie mit an dem Tisch sitzen.« Die Königin und der Königssohn erlaubten es, und als das Fest anhub, da traten die drei Spinnerinnen in wundersamer Tracht herein und die Braut begrüßte sie. »Seid willkommen, liebe Basen!« Der Bräutigam aber verwunderte sich. »Wie kommst du zu der garstigen Freundschaft?« Da ging er zu der einen mit dem breiten Platschfuß. »Wovon habt ihr den breiten Fuß?« »Vom Treten, den hab ich vom Treten.« Da fragte er die zweite: »Wovon habt ihr nur diese herunterhängende Lippe?« »Vom Lecken. Die habe ich vom Lecken.« Da fragte er die dritte: »Wovon habt ihr den breiten Daumen?« »Vom Fadendrehen, den habe ich vom Fadendrehen.« Da erschrak der Königssohn. »So soll mir nun und nimmermehr meine schöne Braut ein Spinnrad anrühren.« Und damit war sie das böse Flachsspinnen los.
Ja, hallo, ich bin Steffi und ich wollte auch nochmal die Kirsten was fragen. Und zwar sind die Märchen ja immer so, da spielt ja so wie so die alte Seele des Volkes so rein, oder auch man stellt sich so das Mittelalter vor oder so diese alten Landschaften. Und da wollte ich fragen, ob du auch mit so etwas arbeitest, also ob ihr vielleicht auch so Märchenfeste macht oder mal rausgeht oder Wanderungen macht oder irgendwie so etwas macht, wo das so ein bisschen noch auflebt.
Also jetzt Feste in dem Sinne, um die irgendwie alte Traditionen zu pflegen oder so, eher nicht. Ich mache viele Wanderungen im Bergpark Wilhelmshöhe, der ja auch sehr märchenhaft angelegt ist. Was ich aber auf jeden Fall mache, ist, wenn ich mich mit den Märchen auseinandersetze, und das tue ich bei jedem einzelnen Märchen, das ich auch erzähle dann später, dann schaue ich genau hin, aus was für einer Tradition jetzt das auch kommen kann. Und da gibt es zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel mit Hans im Glück. der ja oftmals von einigen Erzählern auch eher so erzählt wird, dass der Hans eher ein Dummer ist, weil er so nach und nach alle seine Sachen verschenkt, er fängt mit Gold an und hört mit nichts auf. Und da gibt es zum Beispiel einen Hintergrund, dass früher die Kinder ja auch, als sie noch klein waren, von den Eltern weggenommen wurden und in Bergwerken gearbeitet haben. Und wenn man sich den Hans im Glück genauer anschaut, dann könnte es sich durchaus um so eine Geschichte handeln, dass er nämlich ein Kind war, das im jungen Alter von der Familie in das Bergwerk gegangen ist und als Jugendlicher, nachdem er zu groß gewachsen ist, um weiter im Stollen zu arbeiten, sich auf den Weg macht mit seinem Klumpen Gold. Und wenn man das beispielsweise aus dieser Perspektive betrachtet, das Märchen, dann wird man sehr schnell feststellen, dass das in keinster Weise dumm ist, was er tut, sondern dass er jetzt gerade anfängt, auch das Leben kennenzulernen und sich eben von den schweren Dingen, die ihm auf der Schulter lasten, frei zu machen. Und es gibt sehr viele Hinweise in dem Märchen auch, dass es in der Tat auch ein, man hat die Treckejungen genannt, dass der Hans im Glück ein Treckejunge war.
Was ist das?
Das sind Kinder gewesen, die wurden in die engen Stollen gesteckt und hatten am Bein den Wagen, an dem sie dann eben Kohle, Erz oder Gold oder was auch immer geborgen wurde, haben sie dann durch den Stollen gezogen. Und sie trugen Lederkappen, damit sie sich den Kopf nicht an den Wänden anstoßen. Und hatten am Bein eben diese schweren Wagen. Dadurch hatten sie sehr früh eine ganz krumme Körperhaltung auch. Und zum Beispiel beim Hans im Glück ist interessant, dass er sagt, also erstens wird er mit Gold bezahlt, das was schon mal darauf hindeutet, dass er in so einem metallbergenden Werk gearbeitet hat. Und er sagt zum Beispiel, er drückt ihm auf der Schulter und er kann dabei den Kopf nicht gerade halten. Was auf diese schiefe Körperhaltung, die diese Treckejungen hatten, auch hindeuten kann. Und das sind so Sachen, die finde ich dann spannend. Und es ist Detektivarbeit, die man da machen kann bei den Märchen. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass es so ist. Aber man kann sich da auch viele Dinge nochmal erarbeiten und man kann gucken, könnte das aus dem Aspekt sein, hat es mit dieser Geschichte und dieser Tradition zu tun oder ist es vielleicht eine andere? Und das finde ich bei den Märchen auch immer sehr spannend herauszufinden. Und das ist dann eben der Punkt, um auf deine Frage zurückzukommen, wie ich mich mit Tradition beschäftige. Also es ist nicht so, dass ich sie im Außen jetzt besonders lebe, aber dass ich sie schon auch sehr beachte und achte.
Und dann beim Vortragen, beim Erzählen dann eben anwendest. Ja, zum Beispiel eben jetzt mit dem Hans im Glück, das ist auch eins meiner Lieblingsmärchen, habe ich noch nie so gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man das so sieht, kann man das schon wieder ganz anders erzählen. Ja, aber jetzt ganz kurz auch nochmal zu dem Märchen, was du eben erzählt hast, das hieß ja?
Das waren die drei Spinnerinnen auch von Grimm.
Und das ist ja auch ein sehr archaisches. Das sind ja die Nornen, die da mitspielen. Und vor allen Dingen ist es eben auch ein Märchen, wenn man eben, ja, wenn man sagt eben, man will nach dem Märchen leben, dann zeigt es eben auch, wie schwierig das manchmal ist, ja. Also, das wird ja da sehr einfach und sehr lustig eigentlich dargestellt. Aber das sind ja diese Figuren, mit denen man nichts zu tun haben will. Aber die kommen aus einem selbst heraus und die sind dann eigentlich der Schatz vielleicht, ne? Also gehst du auch dann mit solchen Sachen dann um? Also denkst du da dran oder wie erarbeitest du dir das?
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Bearbeitung der Märchen auch. Also dass ich wirklich auch gucke, nicht nur nach Tradition, sondern auch nach dem mystischen Aspekt und auch nach den Seelenbildern natürlich. Und welcher Anteil, wir können ja schon davon ausgehen oder meiner Meinung nach tragen wir alle diese Anteile der Protagonisten in den Märchen auch in uns. Also wir alle haben ein Rumpelstilzchen in uns. Wer zum Beispiel sich mal ein kleines Kind anguckt, das im Supermarkt vorm Süßigkeitenregal anfängt zu toben, wird ein Rumpelstilzchen erkennen können, einen Aspekt davon und so weiter. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man sich das vorher erarbeitet, um es dann später so erzählen zu können, dass der Zuhörer sich selber wiederfindet in der Geschichte.
Ja, und eigentlich finde ich es ja sehr merkwürdig, dass es in Kassel, wo das ja viele Märchen auch wohl herkommen, ja, also wo ja eben die Grimms letzten Endes diese Erzähltraditionen dann aufgeschrieben haben, damit sie nicht verloren geht, dass es da gar nichts mehr gibt, ja, und dass das jetzt eher vielleicht an anderen Orten blüht. Und das finde ich ja toll, dass deine Pionierleistung da, um das wieder aufzuerwecken, denn ich denke, es ist da nach wie vor, ne? Und irgendwie, es ist schon seltsam, ich kann es selber jetzt nicht weiter lokalisieren. Du erzählst anders als die anderen Märchenerzähler hier. Ich finde es aber sehr, sehr klar und präzise und sehr schön irgendwie. Ja, ich weiß nicht, ich merke, das kommt aus Kassel.
Mhm. Ich weiß nicht, ob es unbedingt daran liegt, dass es aus Kassel kommt. Vielleicht, also jetzt eine Vermutung und du kannst dann ja sagen, ob es stimmt oder nicht. Ich erzähle recht authentisch und ich habe ja anfangs schon gesagt, wenn ich das Märchen erzähle, bin ich das Märchen. Und eine Frau, eine Zuhörerin hat mir mal gesagt, nach einem Märchen, das ich erzählt habe, oder vielmehr sie hat es zu ihrem Mann gesagt und ihren Begleitern, das war jetzt kein Märchen, das hat sie persönlich erlebt. Und das ist vielleicht der Punkt, dass ich auf eine Art und Weise so erzähle, dass du es mir glaubst, was ich erzähle, weil ich diese Trennung nicht mache.
Ja, wunderbar. Das ist ja das Geheimnis. Also müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Also das ist das Geheimnis aller Geschichtenerzähler letzten Endes. Und wenn das auch mit dem Märchen geht, was ja scheinbar so weit entfernt ist, wunderbar, ja. Also, ja, mehr geht da irgendwie gar nicht, ja. Jetzt, wir müssen, glaube ich, zu deinem dritten Märchen kommen. Wir haben jetzt noch so, zum Erzählen auf jeden Fall so 7 Minuten, reicht das? Ja, ja. Ja, kurze Version, ja. Ja, ich möchte noch ein drittes mehr. Oder geht das nicht?
Also das nächste Märchen, das ich vorgesehen hatte, ist eigentlich länger und vielleicht spielst du eine kurze Musik, dann überlege ich mir ein anderes ganz spontan.
Okay, na gut, machen wir eine ganz kurze Musik und wenn du soweit bist, kommt das dritte Märchen. Und jetzt hören wir das dritte Märchen.
Es war einmal ein Mädchen, dem starb Vater und Mutter, als es noch ein kleines Kind war. Am Ende des Dorfes wohnte in einem Häuschen ganz allein seine Pate, die sich von Spinnen, Weben und Nähen ernährte. Die Alte nahm das verlassene Kind zu sich, hielt es zur Arbeit an und erzog es in aller Frömmigkeit. Wie das Mädchen 15 Jahre alt war, erkrankte sie und holte das Kind an ihr Bett. Liebe Tochter, ich fühle, dass mein Ende herannaht. Ich hinterlasse dir das Häuschen, darin bist du vor Wind und Wetter geschützt, zudem Spindel, Weberschiffchen und Nadel, damit kannst du dir dein Brot verdienen. Sie legte ihm noch die Hand auf den Kopf und segnete es. Behalt nur Gott in deinem Herzen, so wird es dir wohlgehen. Darauf schloss sie die Augen, und als sie zur Erde bestattet wurde, da ging das Mädchen bitterlich weinend hinter dem Sarg und erwies ihr die letzte Ehre. Das Mädchen wohnte nun ganz allein in dem kleinen Haus, war fleißig, spann, webte und nähte, und auf allem, was es tat, ruhte der Segen der guten Alten. Es war, als ob der Flachs in der Kammer sich von selbst mehrte, und wenn es ein Tuch oder Teppich gewebt oder ein Hemd genäht hatte, so fand sich gleich ein Käufer, der es reichlich bezahlte, so dass es keine Not empfand und anderen noch etwas mitteilen konnte. Um diese Zeit zog der Königssohn im Land umher und wollte sich eine Braut suchen. Eine Arme sollte er nicht wählen und eine Reiche wollte er nicht. Da sprach er, »Die soll meine Braut sein«, die die Ärmste und Reichste zugleich ist. als er in das Dorf kam, wo das Mädchen lebte, da fragte er, wie er überall tat, wer in dem Ort die Ärmste und die Reichste wäre. Sie nannten ihm die Reichste zuerst. Die Ärmste, sagten sie, wäre das Mädchen, das ganz am Ende in dem kleinen Häuschen wohnte. Die Reiche saß vor der Haustür in vollem Putz. Und als der Königssohn sich näherte, stand sie auf, ging ihm entgegen und neigte sich vor ihm. Er sah sie an, sprach kein Wort und ritt weiter. Als er zu dem Haus der Armen kam, da stand das Mädchen nicht an der Tür, sondern saß in seinem Stübchen. Er hielt das Pferd an und sah durch das Fenster, durch das die helle Sonne schien, das Mädchen an dem Spinnrad sitzen und emsig spinnen. Sie schlug die Augen auf, und als sie bemerkte, dass der Königssohn hereinblickte, da ward sie über und über rot, schlug die Augen nieder und spann weiter. Ob der Faden diesmal ganz gleich ward, das weiß ich nicht, aber sie spann so lange, bis der Königssohn wieder weggeritten war. Dann ging sie ans Fenster und öffnete es. Huh, es ist so heiß hier in der Stube. Und sie schaute ihm nach, solange sie noch die weißen Federn an seinem Hut erkennen konnte. Darauf setzte sie sich wieder in die Stube und spann weiter. Da kam ihr ein Spruch in den Sinn, den die Alte manchmal gesagt hatte, wenn sie bei der Arbeit saßen. Und so sang sie vor sich hin. Spindel, Spindel, geh du aus, bring den Freier in mein Haus. Und was geschah? Die Spindel sprang ihr aus der Hand und zur Türe hinaus, und als sie vor Verwunderung aufstand und ihr nachblickte, da sah sie, dass sie lustig ins Feld hineintanzte und einen glänzenden goldenen Faden hinter sich herzog. Nicht lange, so war sie ihr ganz aus den Augen entschwunden. Das Mädchen, weil es keine Spindel mehr hatte, nahm das Weberschiffchen in die Hand, setzte sich an den Webrahmen und webte. Die Spindel tanzte aber immer weiter und eben als der Faden zu Ende war, hatte sie den Königssohn erreicht. Was sehe ich? Die Spindel will mir wohl den Weg zeigen. Und er kehrte sein Pferd um und ritt an dem goldenen Faden zurück. Das Mädchen aber saß an seiner Arbeit und sang. Schiffchen, Schiffchen, webe fein, bring den Freier mir herein. Alsbald sprang ihr das Schiffchen aus der Hand und sprang zur Türe hinaus. Vor der Türschwelle aber fing es an, einen Teppich zu weben, schöner als man je einen gesehen hat. Auf beiden Seiten blühten Rosen und Lilien und in der Mitte auf goldenem Grund stiegen grüne Ranken herauf. Darin sprangen Hasen und Kaninchen, Hirsche und Rehe steckten die Köpfe dazwischen und oben in den Zweigen saßen bunte Vögel. Es fehlte nichts, als wenn sie gesungen hätten. Das Schiffchen sprang hin und her und es war, als wüchse alles von selber. Weil die Spindel fortgesprungen war, hatte das Mädchen sich zum Nähen hingesetzt, hielt die Nadel in der Hand und sang. Nadel, Nadel, spitz und fein, mach das Haus dem Freier rein. Da sprang ihr die Nadel aus der Hand und flog in der Stube hin und her schnell wie der Blitz. Es war nicht anders, als wenn unsichtbare Geister arbeiteten. Alsbald überzogen sich Tisch und Bänke mit grünem Tuch, die Stühle mit Sammet und von den Fenstern hingen seidene Vorhänge herab. Kaum hatte die Nadel den letzten Stich getan, so sah das Mädchen durch das Fenster die weißen Federn von dem Hut des Königssohns, den die Spindel an dem goldenen Faden herbeigeholt hatte. Er stieg ab, schritt über den Teppich in das Haus herein, und als er in die Stube trat, sah er das Mädchen da stehen in seinem ärmlichen Kleid, aber sie glühte darin wie eine Rose im Busch. »Du bist die Ärmste und auch die Reichste. Komm mit mir, du sollst meine Braut sein. Sie schwieg, aber sie reichte ihm die Hand. Da gab er ihr einen Kuss, führte sie hinaus, hob sie auf sein Pferd und brachte sie in das königliche Schloss, wo die Hochzeit mit großer Freude gefeiert ward. Spindel, Weberschiffchen und Nadel wurden in der Schatzkammer verwahrt und in großen Ehren gehalten.
Wir müssen ganz schnell Schluss machen. Es war wunderschön und das war ja auch der Titel. Sag ihn nochmal bitte.
Spindel, Weberschiffchen und Nadel.
Ah, wir haben wirklich ganz tolle Grimms-Märchen heute gehört, ganz tief bei Grimms eingestiegen. Sag nochmal deine Webseite, wir müssen leider ganz, ganz schnell Schluss machen.
Ja, das ist www.natürlichmärchen.de.
Ja, also unbedingt mal raufgehen, eine tolle Webseite und bis bald, Kirsten.
Auf Wiederhören.